Ich weiß nicht, wo ich schon überall geteacht habe. Letzte Woche am Sonntag, zur gleichen Zeit war ich noch in Israel. Bin immer noch so halb in Israel, halb in Reitnau. Ich wundere mich auch, wie ich das Burendörfle, was habe ich gesagt, gefunden habe. Genau, wir machen in den letzten 7 Jahren, 8 Jahren immer eine Reise, einmal im Jahr mit 12 Leuten, wo wir zusammen nach Israel gehen. Und wir haben da so ein Büchlein mit der Bibel durch Israel. Und wir gehen an die verschiedenen Plätze in Israel mit der offenen Bibel in der Hand und lesen noch die Texte und was dort wirklich passiert ist. Und probieren mit allen Sinn Wort zu nehmen. Wie war das wohl, wo Jesus dort gelaufen ist? Wie war das wohl, wo der David dort gewirkt hat? Wie ist das dort wohl gewesen zu der Zeit von Jesus? Dann besuchen wir auch Jesus-Nachfolger, arabische Christen und auch messianische Juden. Uns ist wichtig, beide Seiten kennenzulernen. Und gerade vor einer Sonntag, vor einer Woche, waren wir in einer Gemeinde in Bethlehem, arabische Gemeinde, und haben dort mit ihnen angebetet, wie ihr Jesus proklamiert, als der Sieger, als der Herr über alle Umstände und Widerstände, auf Arabisch, heute auf Aargau-Deutsch, genau. Ungefähr selbe. Und dann haben wir übernachtet. Wir übernachten einmal immer bei der Gemeinde in Bethlehem und sind da bei der Familie gesessen im Wohnzimmer. Dann sagte man, oh, gerade da drüben auf dem Hügel, das ist, wo der David gesalbt worden ist zum König. Ich sagte, was? Da wollen wir hin. Sind wir ins Auto gespeedet und mit ihm da rübergefahren auf den Hügel. Und er hat eben, der David ist aus Bethlehem, Bethlehemiter. Und man sagt traditionell, dass das der Platz ist, wo der Samuel gekommen ist und der David, wo der Samuel gekommen ist und hat den neuen König wollen salben. Und der David haben sie bei der Schafhürde gelassen, haben sie gefunden, den Kleinen will man gar nicht rufen, da kommt sowieso nicht in Frage. Und dann hat Samuel eben gefragt, hast du noch einen Sohn? Weil er hat keiner gesehen von denen, die da waren, wo den Platz könnte einnehmen. Und dann haben sie David geholt von der Schafhürde und hat ihn gesalbt als König dort auf dem Platz. Und dann über die ganze Reise, dann sind wir am Berg Zion gewesen, wo der David hat dann die Stadt Zion aufgebaut, Jerusalem aufgebaut, wo er dann wirklich König war, wo er seine verschiedenen Stationen in Jerusalem erlebt hat. Gutes und nicht so Gutes. Wir sind am Absalon-Denkmal vorbei, wo der eigene Sohn ihn aus der Stadt gejagt hat. Bis dann am Schluss, wo wir uns in dem Sarg gestanden sind, orthodoxe Juden beten heute noch am Sarg vom David, beten sie Gott an und danken ihm für die Gnade über Jerusalem, über die Gnade, über dem Volk. Und es hat mich berührt, wie der irgendwo jetzt der Bogen sich geschlossen, oder? Von der Salbung. Gott hätte David ausgesucht und auserwählt. Der Kleinste, der Geringste. Nicht die besten Voraussetzungen gehabt. Bis hin an seine Gnade über all die Jahre, bis er dann eben beerdigt, gestorben in Jerusalem. Seine Gnade ist über sein ganzes Leben gestanden. Ich habe heute Morgen gelesen, im Psalm 57 heißt, denn groß bis zu den Himmeln ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Das gilt fürs Leben vom David, aber es gilt auch über unser Leben. Das gilt, ich habe auch dort gedacht, warum hat Gott mich auserwählt? Wie hat Gott keinen Grund gehabt? Ich hätte 150 Gründe können sagen, warum das nicht funktioniert und warum es viele bessere gäbe, wo er könnte berufen in der vollzeitlichen Dienst, in Gemeindegründung, in Leidenschaft. Aber Gott wählt aus, Gott legt seine Hand auf Menschenleben und Gott ist treu in seiner Berufung und lässt nicht los, sogar wenn wir Mist machen. Und ich habe schon einigen Mist gemacht und der David hat auch einiger Mist gemacht und Gott war treu bis zum Ende und hat nicht losgelassen. Und seine Treue ist, seine Gnade und Treue ist bis zu der Wolke und bis zu dem Himmel und hört nicht auf. Und ich wünsche uns alle, dass wir mit ihrer Gewissheit unser Leben leben. Gnade und Treue von Gott, wo seine Hand auf uns gelegt hat, hört nicht auf, sondern ist jeden Morgen neu. Können noch viele Geschichten von Israel erzählen, tolle Begegnungen, tolle Orte dort gesehen. Aber ich möchte eigentlich über eine Stelle mit euch reden, heute Morgen aus Matthäus 16. Und wer eine Bibel hat, kann das gerne mit aufschlagen. Matthäus 16, ab Vers 13. Als Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Vielleicht zuerst, Caesarea Philippi war ungefähr 60 Kilometer Luftlinie weg von Kapernaum, der Stadt, wo Jesus gelebt hat, während seinem Dienst. Oder Kapernaum war die Stadt, wo Jesus, die Stadt von Jesus, wo er die 3 Jahre, wo er öffentlich gewirkt hat, gelebt hat. Und man sagt, um Kapernaum, im Dreieck, kleiner wie Saargau, vielleicht wie Sur Valley, weiß nicht, wie die Dimensionen hier sind, vielleicht 20 Kilometer landeinwärts, 20 Kilometer westlich und 20 Kilometer östlich. In dem Dreieck haben 90% von den Wundern, wo Jesus gewirkt hat, dort stattgefunden. 90% von seinen Teachings, von den Evangelien, wo aufgeschrieben sind, wo wir lesen, haben in dem Dreieck stattgefunden, in einem kleinen Bauerdörfli, kann man sagen. Mich hat das auch erstaunt. Man hat immer den Eindruck, Jesus ist in der ganzen Welt unterwegs gewesen und Jesus hat überall rumgerannt und hat sich konzentriert auf einen relativ kleinen Ort, auf einen kleinen Platz, auf eine kleine Region und hat 3 Jahre sich dort investiert in seine 12 Jünger und dann in die anderen, die ihm nachgefolgt sind und hat dort gewirkt und gehandelt und investiert und hat all das, was ihm wichtig war, dort hineingelegt. Okay, von Kapernaum, 60 Kilometer ungefähr, ist er auf den Weg gegangen nach Caesarea Philippi. Caesarea Philippi ist als der Herodes gestorben ist, hat er sein Reich an seine 2 Söhne aufgeteilt. Und einer war der Herodes Antipas, wo wir auch in der Bibel sehen. Und der andere war der Philipp, wo dann Caesarea Philippi nach sich benannt hat, als Hauptstadt gemacht hat. Und Jesus ist mit seinen Jüngern bewusst eben über Grenz gegangen, am Zoll vorbei. Das ist dann der Ort, wo der Matthäus berufen hat, wo am Zoll gesessen ist. Und wo er berufen hat in die Nachfolge und hat gesagt, komm doch mit, sei doch mit mir mit unterwegs. Und ist mit ihnen nach Caesarea Philippi gelaufen. Warum nach Caesarea Philippi? Wenn man den Ort anlügt, fragt man sich wirklich, warum um Himmels Wille hat Jesus seine Jünger nach Caesarea Philippi gebracht? Caesarea Philippi war zu der Zeit von Jesus und seinen Jüngern der dunkelste Ort in Israel. Der dunkelste Ort, der wahnsinnigste Ort. Es hat so ungefähr ausgesehen zu der Zeit von Jesus, wo Jesus mit seinen Jüngern dort war. Es war Götzekult und Götzendienst hoch 10. Der Tempel vom Pan, hier auf der linken Seite von euch, dann der Tempel vom Augustus, eine Anbetungsstätte für den Nimrod. Jeder Wahnsinnige hat dort noch irgendeinen Tempel gehabt und Leute sind dort angekommen, um anzubeten, Götze, tote Götter anzubeten. Warum um Himmels Willen bringt Jesus seine Jünger an so einen Ort? Ich hätte mir bessere Ort können vorstellen für so eine Reise. Und ich mir euch vorstelle zur Zeit von mal sehen, wie das klappt. Zu der Zeit, wo sie da nach Caesarea Philippi gegangen sind, sind viele Menschen, haben sie auf den Weg gemacht nach Caesarea Philippi, um anzubeten, um Opfer zu bringen. Am Tempel von Pan haben sie Menschenopfer gebraucht. Tieropfer am Tempel von Augustus. Anbetungsritual, okkultes Zeug hoch 10. Viele Leute sind auf dem Weg nach Caesarea Philippi, um ihrem Gott anzubeten. Und mittendrin Jesus mit seinen Jüngern. Und ich darf mir vorstellen, dass sie geredet haben, eben mit den Leuten, die da gepilgert sind, richtig ihrem Tempel, ihrer Anbetungsstätte. Oh, wem betet ihr an? Gehen ihr zum Pan oder gehen ihr, was macht ihr? Oh nein, wir sind mit dem Jesus unterwegs. Oh, wer ist denn der Jesus? Und sie haben geredet und miteinander, ihr müsst euch vorstellen, sie waren mittendrin in dem Strom von Leuten. Und dann fragt Jesus sie, für wen halten die Leute den Menschensohn? Was sagen die Leute, wer der Jesus ist, wenn ich sage, wir sind mit dem Jesus unterwegs? Nein, wir gehen nicht den Pan anbeten. Nein, wir gehen nicht im Nimrod Opfer bringen. Nein, wir tun nicht im Kaiser Augustus opfern. Wir sind mit dem Jesus unterwegs. Wer sagen denn die Leute, wer ich bin? Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und dann haben sie gesagt, ja, manche sagen, die Johannes der Täufer. Andere sagen, Elia. Und wieder andere sagen, irgendein Prophet. Und ich kann mir vorstellen, auf dem Weg, und sind 2-3 Tagesmärsch gsi, wenn sie nicht gerade ein Jogging gemacht haben, und sind sie 2-3 Tage unterwegs gsi und haben sie diskutiert und geredet, und was, mit wem sind sie unterwegs? Mit dem Jesus, wer ist denn das? Und einige haben gesagt, ah, ist das ein Prophet? Und hin und her. Und in dem Kontext drinnen, der Pan, der Augustus, die Götze, Qualde, Mächte, wo die Leute darüber geredet haben und Waschins auch gesagt haben, wow, wir gehen im Pan anbeten und das kommt gut und er hilft uns wieder durchs Jahr. Und dann sagt Jesus, und was meint ihr, wer ich bin? Versteht ihr den Kontext? Versteht ihr die Situation? Nicht irgendwo, Jesus hat nicht gefragt nach einem 2 Stunden Worship, oder wenn wir alle wirklich Jesus bekannt haben und es super stimmig kennen. Und wir sind alle im gleichen Boot, am gleichen Strick. Und dann sagt Jesus, wer denkt ihr, wer ich bin? Und ich sage, oh ja, das ist so schön, du bist natürlich Jesus, der Sohn vom lebendigen Gott. Nein, im Angesicht von Götze, von Götter, vom Wahnsinn, von Dunkelheit, von gesponnener Sache, fragt Jesus, wer meint ihr, dass ich bin? Wer sagt ihr, dass ich bin? Und da sagt dann der Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er bekennt Jesus als den Messias, Jesus als der wahre Gott, Jesus als der, wo über den Götter steht. Und sie beten ihn an. Und so sieht die Stätte heute aus, wo wir gerade waren vor einer Woche. Der Tempel von Pan, ein Erdbeben hat das erledigt. Die Tempel stehen nicht mehr. Aber wir beten immer noch Jesus an. Heute Morgen hier in Reitnau, heute Morgen mit Millionen von Christen auf der ganzen Welt, in alle Sprachen, in alle Nationen. Die Götter sind umkippt, die Götter haben ihre Plätze verloren, haben ihre Kraft verloren. Aber Jesus lebt, Jesus regiert, Jesus ist der ewige König, der Herrscher, der König, wie wir vorhin zusammen angebetet haben. Andere Kulte, Götze kommen und gehen, aber Jesus bleibt in Ewigkeit. Was sagt ihr, wer ich bin? Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder, und ich möchte dich persönlich fragen, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wer sagst du, wer Jesus ist? Ist er für dich ein Prophet? Ein guter Mann? Ein Vorbild? Ein Humanist? Ein Hochstapler? Ein Märli? Wie die Atheisten sagen. Was ist Jesus für dich? Und wenn du gefragt wirst, wer ist Jesus für dich? Was ist deine Antwort? Was bedeutet dir Jesus? Ist er einer unter viele? Einer, der auch noch gut ist mit dem Gepäck zu haben für verschiedene Situationen? Oder ist er derjenige, dem du dein Leben geweiht hast, dem du nachfolgst? Ist er dein Retter, dein Heiland? Ist er der Christus, der Sohn vom lebendigen Gott? Ich glaube, wir müssen immer wieder neu uns fragen, wer ist Jesus für mich? Was für einen Platz gebe ich Jesus? Wen bete ich an in meinem Leben? Vor wem büge ich meine Knie? Wem folge ich noch? Ist er Christus, der Sohn vom lebendigen Gott? Oder ist er einer unter viele? Im Johannes 3 heißt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Ist Christus für dich der Retter, der Heiland, der König, der, wo dein Leben umfasst, der, wo dein Leben tragt, der, wo dein Leben haltet, der, wo dein Leben eine Perspektive gibt über das Leben drüber hinaus. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern hat das ewige Leben. Ist Christus für dich derjenige, wo dir Hoffnung gibt über den Tod drüber hinaus? Oder ist er nur eine Momentaufnahme, nur einer, wo, wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch noch zu Jesus beten? Oder ist er derjenige, wo dein Leben hebt und wo dein Leben tragt? Ich glaube, das Bekenntnis vom Petrus ist entscheidend. Du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Du bist mein Retter. Du bist mein Heiland. Du bist der, wo mein ganzes Leben hebt und tragt. Mein Leben und mein Sterben. In gute und in schlechte Zeiten. In jeder Situation, wo wir drinstehen. Wer ist Jesus für dich? Was ist deine Antwort heute Morgen? Oder was ist auch deine Antwort morgen, wenn du gefragt wirst, am Arbeitsplatz oder in deiner Familie? Oder mit Leuten, wo vielleicht ganz andere Meinungen haben. Was ist deine Antwort? Als der Petrus bekennt, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott, dann sagt Jesus, glücklich bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Wenn du sagen kannst heute Morgen, Christus ist der Sohn vom lebendigen Gott, Christus ist mein Retter, mein Heiland, der, wo mein Leben tragt, dann glücklich bist du. Weil das ist nicht deine Weisheit, das ist nicht deine Schlauheit, das ist nicht, weil du so viel studiert hast oder weil du es einfach drauf hast. Sondern es ist, weil der Vater im Himmel dir das offenbart hat. Weil du eine Gottesoffenbarung hast und immer wieder neu hast. Eine Gottesoffenbarung, wo dir die Gewissheit gibt, Jesus ist der Sohn vom lebendigen Gott und mein Leben ist geborgen und kalte, mein Leben und Sterben in seiner Hand. Das ist Gottesoffenbarung. Und das ist ein Grund zum Danken. Manchmal nehmen wir das so selbstverständlich, wir kommen zusammen, beten an, sprechen die Wahrheit aus und sagen, ja, ist schon alles klar. Das ist eine Gottesoffenbarung. Wenn du es können von Herzen mitsingen und Jesus als König bezüge und bekenne, das ist eine Gottesoffenbarung. Das ist Wirken vom Heiligen Geist in deinem Leben. Halleluja! Wow! Gott hat dir, der Vater im Himmel hat dir offenbart, wer Jesus ist, wer Christus ist. Er hat dir Offenbarungen, die größer ist als alles andere, was du auf dieser Welt erkennen kannst und sehen kannst und erleben kannst. Christus ist der Sohn vom lebendigen Gott, der alles hebt und tragt. In ihm sind alle Verheißungen Ja und Amen. Es gibt nichts Größeres wie Jesus Christus. Es gibt nichts Gewaltigeres, es gibt nichts anderes, wo die Leben heben und tragen kann, retten und heilen kann. Es ist Jesus Christus. Und wenn du ihn bekennen kannst über deinem Leben, und ich mache das jeden Morgen neu, und sprich das aus, Jesus, du bist mein Retter, du bist mein Heiler, du bist mein König, du hebst mein Leben in deiner Hand. Wenn du das kannst aussprechen über deinem Leben, und ich möchte dir Mut machen, das immer wieder neu zu machen und dich an der Gottesoffenbarung zu freuen, an der Erkenntnis zu freuen, wo Gott durch den Heiligen Geist in dem Herz bewirkt hat, dass Christus der Sohn vom lebendigen Gott ist. Es gibt nichts Größeres in deinem Leben. Wer ist Jesus für dich? Heute Morgen. Jesus, du kennst uns alle, du weißt, wo jeder Einzelne steht hier drin. Und ich möchte einen Moment gehen, wo vielleicht einige unter uns das neu bekennen können. Still im Gebet für sich. Jesus, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Und du bist auch für mein Leben genug. Und du tragst und du hebst auch mein Leben in deiner Hand. Du bist mein Retter. Du bist mein Heiland, Du bist der, der mich hebt und tragt und nicht loslässt. Mein Leben und mein Sterben ist in deiner Hand. Deine Gnade reicht. Und vielleicht ist dran für heute Morgen für einige das neu zu bekennen über ihrem Leben. Und vielleicht ist auch dran für einige das zum ersten Mal zu bekennen und zu sagen, Dankeschön, dass ich die Gottesoffenbarung, Dankeschön, Vater im Himmel, dass du mir offenbart hast, den Sohn, den Messias, der lebendige Gott. Sprich das aus und mach das fest. Ich wünsche uns alle, dass wir mit ihrer Gewissheit aus dem Gottesdienst rausgehen, mit ihrer Gewissheit in den Alltag gehen. Christus ist der Sohn vom lebendigen Gott und Gott, der Vater, hat mir das offenbart. Amen. Er geht dann wieder im Vers, warte mal, sehen wir das noch? Genau, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Pforte vom Toderich, Pforte von der Hölle ist in manche Bibel übersetzt, Pforte vom Toderich zu der Zeit von Jesus war genau hier, im Tempel vom Pan. Im Tempel vom Pan haben sie Menschenopfer gebracht. Mehrmals im Jahr. Und zwar war das ein tiefer Schlund, eine tiefe Höhle, wo sie die armen Leute reingerührt haben. Und das war ein Tunnelgang, wo unten in einen Fluss, in einen mitrissenden Fluss reingegangen ist. Und wenn man die Menschenopfer nicht mehr gefunden hat, nicht mehr gesehen hat, dann war das ein Zeichen, der Pan hat das Menschenopfer dankbar angenommen. Und wenn irgendetwas von ihm noch gefunden wurde oder irgendwo aufgetaucht ist, dann hätte man ein wiederer mein geopfert werden. Das war der Schlund, das war die Pforte vom Toderich. Und Jesus sagt dort an dem Platz, eben wo alle bewusst war, was er meint, sagt er zu ihnen, Pforte von der Hölle, alle Mächte, alle Gewalten, aller Wahnsinn in der Welt, alles Gesponnene, alles Dämonische, wer das nicht überwinden könne. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und ich finde das so wichtig, wenn wir Gemeinde bauen, wenn ihr dran sind hier in Reitnau, wenn ihr Leute einladet, wenn ihr mit Menschen betet, wenn ihr für Menschen einsteht, wenn ihr das Evangelium bezügt, dass ihr die in der Gewissheit es machen könne, was immer die Widerstände sind, was immer der Wahnsinn ist, was immer die Gebundenheiten sind, was immer die Mächte sind, wo aufstehen, Pforte vom Toderich können es nicht überwinden. Die Offenbarung vom lebendigen Gott, die Offenbarung vom Vater im Himmel ist stärker, ist mächtiger, hat Bestand und alle Mächte und Gewalte wären Falle, auch in Reitnau, auch in der Region. Und was Bestand hat, ist, dass Gott seine Gemeinde baut, dass Jesus Menschen ruft, dass der Vater im Himmel offenbart, wer Christus ist. Und sind mit ihrer Hoffnung unterwegs, wenn ihr Mittagstisch macht hier, wenn ihr Frauentreffen macht, wenn ihr Gottesdienst feiert, wenn ihr in der Schule bezügt, wenn ihr an der Uni bezügt, wenn ihr in der Nachbarschaft gefragt wäre, sind mit ihrer Überzeugung unterwegs, Pforte von der Hölle. Alle Mächte und Gewalte können das nicht widerstehen, dass Gott sein Reich baut. 2017. Heute und jetzt hier an eurem Ort, in eurer Region, da wo ihr steht. Wir sind vor dem Schlund da gestanden, eben der Tempel von Pan ist nicht mehr dort. Die Höhle und die Schlucht ist immer noch dort. Und haben das bezügt dort, Pforte von der Hölle. Was immer Götter und Götze und Mächte und Gewalte um es sind, können nicht verhindern, dass Gott seine Gemeinde baut. Dass Jesus heute noch dasselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dass er nicht aufgehört hat, Menschen zu retten, Menschen zu heilen, Menschen wieder herzustellen, Menschen zu befreien. Er ist immer noch dran, als Retter und Heiland, als Christus, als der Sohn vom lebendigen Gott, zu wirken in der Welt. Und dann sagt Jesus zum Petrus, ich will dir die Schlüssel des Reiches des Himmels geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Er gibt im Petrus, und der Petrus hat die Offenbarung, die Gottesoffenbarung, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Und wo immer die Gottesoffenbarung ist, wer immer die Gottesoffenbarung hat, wer immer bekennt, dass Christus der einzigste Gott ist, der wahre Gott ist, dem gibt er Autorität zu binden und zu lösen. Du hast Autorität zu binden und zu lösen. Wenn du Christus bekennst als der einzige, der wahre, der lebendige Gott, dann hast du auch Autorität, in der Welt zu widerstehen. Dann hast du Autorität, in der Welt Schlüssel vom Reich vom Himmel, dass der Himmel sichtbar wird in der Welt. Dass gebunden wird, was gebunden muss wäre, was widersteht im Reich Gottes. Und dass gelöst wird, was Gott im Himmel bestimmt hat, das gelöst soll wäre. Er hat uns Autorität gegeben. Mit ihrer Gottesoffenbarung, mit ihrer Gewissheit, dass Jesus in deinem Leben der Sohn vom lebendigen Gott ist, hat er die Autorität gegeben, die heute noch gilt. Und mir ist so wichtig, dass wir als Forstgewerbe Schweiz, ihr als Gemeinde in Reitnau, dass wir mit der Autorität unterwegs sind. Mit ihrer Gewissheit, wie ein Schlüssel zu binden und zu lösen. Wenn du mit Menschen betest, wenn du Menschen begegnest, heute, morgen, übermorgen, kranke Leute, bedrängte Leute, geknickte Leute, hoffnungslose Leute, dass du kannst beten im Namen Jesus, wie wir das in der Anbetung bezügt haben und proklamiert haben, dass du kannst beten und Hände auflegen und aussprechen im Namen Jesus. Und es wird etwas passieren, weil die Autorität, wo Jesus im Petrus zugesagt hat, die gilt bis heute für uns alle. Die gilt für dich, wenn du mit der Gottesoffenbarung unterwegs bist. Die gilt, wenn du aktiv bist hier in Reitnau. Die gilt, wenn du mit Menschen zusammentriffst in der Schule, am Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Lass dir die Gewissheit nicht rauben, lass dir die Überzeugung nicht rauben, dass du Autorität hast, zu binden und zu lösen. Lass dir die Autorität nicht rauben, dass Gott dir offenbart hat, dass Christus der Sohn vom lebendigen Gott ist. Und dass du als Sohn und Tochter vom lebendigen Gott einen Unterschied machen kannst. Du bist berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Lass uns nicht mit weniger zufrieden gehen. Manchmal kommen wir in so eine Routine rein und wir machen unsere Geschichte und wir denken, ja, alles ist gut und erwarten nicht mehr viel und hoffe, dass es einfach so wieder geht. Nein, du hast Autorität bekommen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Der Retter, der Heiland, der Retter von dieser Welt, der Heiland von dieser Welt ist mit dir. Und er sagt, ich will dir die Schlüssel des Reiches des Himmels geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle, die Pforte vom Todesreich, werde sie nicht überwinden. Und ich glaube und ich möchte beten für euch, dass Gott mit euch Gemeinde baut. Und dass das, was er hier in deiner tollen Rühmlichkeit erlebt, erst ein Anfang ist. Dass ihr erlebt, wie Gott seine Gemeinde baut in eure Häuser, in den Ort, wo ihr herkommt. Ihr sind wahrscheinlich nicht alle von Reitnau, nicht mehr an. In Bern, in der Uni, oder wo immer ihr euch aufhaltet, wo immer ihr unterwegs seid, dass Gott seine Gemeinde dort baut. Und wenn er sagt, von Gemeindebau rede, rede ich nicht von Strukturen oder von Häusern. Ich rede, dass ein Ort ist, wo Gott Menschen dazu bringt und wo Menschen Gottes Offenbarung erleben und wo Menschen plötzlich auf Knie sinken und sagen, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Und du gibst uns Autorität, dass wir nicht mehr resignieren vor Krankheit, vor Bindungen, vor Resignation, vor Hoffnungslosigkeit. Sondern dass es ein Ort ist, wo Menschen freigesetzt wären, wo Menschen heil wären, wo Menschen Hoffnung bekommen, Mut bekommen, Perspektive bekommen, Geborgenheit, wo über das Leben drüber nuss geht. Die Gewissheit, Jesus der Retter ist gekommen und gibt mir Er hat mich gerettet und gibt mir ewiges Leben, wo nie mehr aufhört, wo nicht begrenzt ist. Das heißt für mich Gemeindebau. Und das, was ihr hier macht, ist ein Anfang. Und wo ihr alle als Ausgesandte, wo immer ihr lebe und Sinn und Wege, könnt erleben, wie Gott heute seine Gemeinde baut. Und wie Gott heute Menschen sammelt und Menschen berührt. Und wie heute noch die Gottesoffenbarung, dass Menschen erkennen, plötzlich in eine Wischschuppe von den Augen geht, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Ich wünsche euch das, dass ihr das erlebt, wie Gott seine Gemeinde baut. Mit euch, durch euch, in euch. Und ihr immer wieder neu erlebt, dass die Pforte vom Toderich, dass Götze und Götter und was weiß ich, ihm nicht widerstehen können. Jesus, wir proklamieren das heute Morgen hier in Reitnau. Du baust deine Gemeinde 2017. Du bist der Gleiche. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke für die Gottesoffenbarung, dass du der Christus bist, der Sohn vom lebendigen Gott. Und danke, dass du uns alle mit Autorität hast ausgerüstet. Der Gottesoffenbarung. Und dass wir in der Autorität können unser Weg gehen. Und ich bete jetzt konkret für Autorität, für die Freunde, für die Brüder und Schwestern in dem Raum, Herr. Autorität in ihrer Familie. Autorität in ihrer Häuser und Nachbarschaft. Autorität in ihrer Arbeitsplätze und ihre Lebensmittelpunkte. Autorität, wo sie Menschen begegnen, wo geknickt, verblendet, krank, resigniert, mutlos sind. Berühr uns, füll uns neu mit der Gewissheit, mit der Autorität, dass wir in deinem Namen können Hände auflegen, in deinem Namen können Wahrheit aussprechen, in deinem Namen können heilig proklamieren, befreiig proklamieren, Durchbruch können proklamieren. Und dass wir erleben, Junge wie Alte, du baust deine Gemeinde. Und nichts und niemand und keine Macht und keine Kraft kann dem widerstehen. Weil du versprichst, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und ich proklamiere und bekenne das auch der Gemeinde in Reitnau, Atlas Sur Valley. Pforte von der Hölle, was immer sich aufmacht, was immer will im Weg stehen, was immer will verhindern. Sie werden nicht widerstehen können, weil du deine Gemeinde baust, auch hier in Reitnau. Weil du hinter dem bist, was hier geht in den Räumen, in den Kinderräumen, in den verschiedenen Altersgruppen, hier bei den Erwachsenen. Jesus, du bist der, wo der Auftrag gegeben hat. Du bist der, wo die Autorität gibt. Du bist der, wo wirkt. Du bist der, wo überwunden hat. Und du baust deine Gemeinde unter verschiedenen Generationen. Und du rüstest Männer und Frauen, Junge und Alte aus. Das sind deine Autorität, die auf den Weg machen. Und erlebe, wie du wirkst und wie du handelst. Wie vor 2000 Jahren, als der Petrus bekannte, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Wir beten dich an, Jesus. Du Sohn vom lebendigen Gott. Dir ist alle Herrschaft gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erde. Amen. Amen.